wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie befinden sich nun live bei Folge 54, beziehungsweise das ist eine Aufzeichnung, wenn Sie das hören, aber wir nehmen das jetzt natürlich live auf. Mein Name ist Felix Riemenschneider, das ist Auf Messerschneide, der Podcast rund ums deutsche Gesundheitssystem. Mir gegenüber in Frankfurt sitzt meine Schwester
Julia Riemenschneider, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen und hallo an diesem mittlerweile wieder sonnigen Tag.
Wir haben gerade noch eine Ringeltaube auf dem Balkon angeschaut und beobachtet. Wir sind also unserem Vogelbeobachtungstrend noch treu geblieben. Ich habe erneut die Nabu-App der Julia gezeigt. Sie ist noch nicht runtergeladen, meines Wissens nach. Aber das soll uns heute nicht länger beschäftigen. Was aber natürlich immer wieder wichtig ist zu sagen, wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft. Aber es gibt wie immer einiges, über das wir auch heute wieder reden müssen. Und Julia, wenn du dich gestärkt fühlst von frisch gepflückten Erdbeeren und einer Holundersaftschorle, dann gehen wir doch direkt rein in den Feedback-Block, oder?
Nichts lieber als das.
Wir haben tatsächlich einige E-Mails bekommen zur Folge, beziehungsweise generell zum Podcast und auch explizit nochmal zur Schweiz-Folge von einer lieben Physiotherapeutin aus der Schweiz, die namentlich nicht genannt werden will. Wir grüßen dich trotzdem an dieser Stelle, falls du auch wieder heute eingeschaltet haben solltest. Die hat uns nochmal eine ganz andere Perspektive vom Thema vermittelt, denke ich mal, auch weil sie einfach an einer anderen Stelle im Gesundheitssystem in der Schweiz natürlich arbeitet und ist dann auch nochmal auf verschiedenste Punkte eingegangen, die wir euch auch nochmal näher bringen wollen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, am besten erst die Folge hören und dann sich dieses Feedback hier anhören. Sie hat nochmal gesagt, dass natürlich die Franchise neben den laufenden Kosten, die die Menschen in der Schweiz natürlich tragen müssen, sehr hoch ist und auch für viele Menschen eine hohe Belastung darstellt. Ein Fakt, den wir, glaube ich, so explizit nicht genannt hatten, ist, dass jede Behandlung oder jeder Mensch, der in der Schweiz zum Arzt geht, erstmal sowieso 700 Schweizer Franken pro Jahr zahlen muss, bis man überhaupt diesen Selbstbehalt Punkt erreicht. Also das heißt, du hast erstmal sowieso so einen Basis, den du raushauen musst, neben dem Grundbeitrag, den du sowieso für die Versicherung zahlst, was natürlich schon viel Geld ist, gerade wenn man nicht viel verdient. Und das heißt, es müssen alle mindestens erstmal 1000 Schweizer Franken pro Jahr bezahlen, bevor sie überhaupt was von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Und wenn man natürlich jetzt sozial schlechter Gestellte anschaut, dann sind 1000 Schweizer Franken natürlich eine Stange Geld, muss man sagen. Außerdem geht sie nochmal darauf ein, dass die elektronische Patientenakte in der Form, wo sie gut funktioniert, nur lokal existiert. Das heißt, auch da durch den europäischen Datenschutz ist ein großes Hemmnis und jedes Krankenhaus muss dann immer nochmal die Leute explizit unterschreiben lassen, dass die Daten überhaupt ausgetauscht werden können. Außerdem natürlich ein weiteres großes Thema, der Fachkräftemangel. Da geht sie nochmal drauf ein, dass natürlich insbesondere in der Pflege ein großer Mangel herrscht, aber auch in der Physiotherapie und halt viele ausländische Ärzte noch kommen, weil halt die Bezahlung natürlich noch lockt in die Schweiz. Und das Problem ist außerdem wohl auch noch, dass da ein Ungleichgewicht herrscht, was die Angleichung der Tarife sozusagen anbelangt, was die ärztliche Leistung betrifft. Also die ärztliche Leistung wurde wohl angepasst, aber die der Physiotherapie zum Beispiel nicht mehr seit 2016, was natürlich auch bei steigenden Kosten aktuell natürlich sehr schlecht ist. Das heißt, die sind relativ gesehen unterbezahlt oder so berichtet sie es zumindest. Und außerdem sagt sie noch abschließend, dass das Gesundheitswesen generell wohl nicht so Hochglanz ist, wie Adrian uns das vermittelt hat, sondern auch relativ marode wohl an vielen Stellen. Das kann man natürlich jetzt in dem Moment schwer beurteilen als außenstehender German Guy und German Girl. Aber ja, und sie sagt, es wäre wichtig, mehr in die Prävention zu investieren und dass halt auch zu schnell operiert wird, was man ja bei den Knie-Taps und sowas sieht, was wir uns angeschaut haben.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für dieses großartige Feedback. Also sehr informativ, aufschlussreich für uns, aber auch natürlich für alle anderen Zuhörer hier draußen. Wir wollen ja nicht rumschwurbeln und Fake News verbreiten, sondern sind natürlich immer froh über die genauesten Einblicke, die wir in unsere Themen liefern können. Weitere Einblicke gibt es jetzt in unserem Newsblog. Und zwar kam mal wieder das Thema Organspende auf. Am 7.6. war ja bereits der Tag der Organspende gewesen. Da haben wir auch nochmal drauf aufmerksam gemacht bei unserem Instagram-Feed. Und die Gesundheitsminister der Länder und Ärztevertreter wollen dem Thema wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Und dazu zählt nämlich auch generell nochmal die Gesetzgebung zu überarbeiten. Wir haben ja in unserem Podcast hier auch schon mal eine Folge darüber gemacht, Folge 46, über das Thema Organhandel, da haben wir es angeschnitten. Und auch im vergangenen Jahr Organspende haben wir schon mal näher beleuchtet. Aktuell gilt in Deutschland ja noch eine Zustimmungslösung. Das heißt, wir müssen aktiv unsere Meinung dazu äußern, ob wir Organspender sein möchten oder auch gegebenenfalls, was man spenden will nach seinem Tod. Aber jetzt ist es so, dass wir in Deutschland auch die Zustimmungslösung abschaffen möchten und da eher eine Widerspruchslösung etablieren wollen. Das heißt, dass wir alle automatisch Organspender sind, außer wir widersprechen dem Ganzen aktiv. Darüber wurde auch nochmal am Bundesärztetag diskutiert, der jetzt Ende Mai stattgefunden hat. Und es gab dann auch gleich einen entsprechenden Antrag, der an die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen übergeben wurde, dass wir doch uns auch an die europäischen Nachbarn oder an den Regeln der europäischen Nachbarn halten sollten und ja, es eine Notwendigkeit ist, dieses zu etablieren, gibt auch in Deutschland. Denn 2024 spendeten in Deutschland rund 953 Menschen nach ihrem Tod Organe, aber der Bedarf ist wesentlich höher, denn 8100 Patientinnen und Patienten stehen aktuell auf der Warteliste. Und die meisten davon, das hatten wir auch schon mal gesagt, warten in der Regel auf Nieren. Genau. Wir hoffen natürlich auch weiterhin, dass diesem Antrag stattgegeben wird.
Ja, ich glaube auch einfach, dass die letzten Maßnahmen halt auch alles nichts gebracht haben. Ne? Also der Lauterbach hat ja selber nochmal was probiert mit diesem Organspenderegister. Das ist ja komplett gefloppt und beziehungsweise hat nicht den erwünschten Erfolg gehabt. Aber ich glaube am Ende des Tages, ich sage jetzt einfach mal, dass es nicht kommen wird. Ich glaube nicht, dass es eine, auch mit diesem Aufhebung von dieser Parteizugehörigkeit, dass jeder frei abstimmen darf im Bundestag. Ich glaube nicht, dass es geändert wird. Also ich glaube, es gibt nicht genug Rückhalt in der Politik einfach. Zu konservativ.
We will see. Ja, we will see.
Was auf jeden Fall droht, ist mal wieder ein Aus für ein Medikament in der EU. Und zwar diesmal selbstverschuldet. Nicht, weil wir ja schon alle Produktionsstandorte nach Indien oder China verlagert haben, sondern weil wir es uns einfach selbst ein bisschen schwer gemacht haben mit einer neuen Verordnung. Und zwar erstmal positiv natürlich, soll eine neue Stufe in die Reinigung unseres Abwassers implementiert werden, nämlich eine sogenannte vierte Reinigungsstufe, die eingeführt werden soll in die Kläranlagen. Dies aber wohl relativ teuer ist und die Stoffe, die dort rausgefiltert werden sollen, sind halt unter anderem auch die Wirkstoffe von Arzneimitteln. Das sind ungefähr 350 Stoffe, die da mit unterschiedlicher Konzentration betroffen sind. Und eines davon ist das Metformin. Das Metformin ist ja ein Medikament, was viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Nochmal ganz kurz, es ist ein Diabetes-Medikament und eigentlich auch das wichtigste Diabetes-Medikament, was man aktuell hat auf dem Markt, was jetzt nicht für insulinpflichtigen Diabetes, sag ich mal, genutzt werden muss, weil das ja das Insulin ist. Und das ist eigentlich auch relativ günstig in der Herstellung und hat nur wirklich so 20 Cent Kosten pro Tag. Und durch diese Kläranlagenstufe, die diese Schadstoffe in Anführungszeichen dann aus dem Wasser entfernen soll, das soll abgewälzt werden auf die Hersteller dieser Präparate. Das heißt zum Beispiel, bei Diclofenac müsste das dann der Diclofenac-Hersteller zahlen, bei Metformin der Metformin-Hersteller. Und da haben die marktführenden Hersteller Zentiva und Sandoz schon gesagt, dass sie Metformin dann vom Markt nehmen werden, weil die Kosten nicht auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden, auf diese 20 Cent. Das geht nicht, sondern die müssen das quasi extra bezahlen. Und dann ist es natürlich bei den vorherrschenden Preisdeckeln, die es halt gibt, nicht mehr wirtschaftlich für sie, das Medikament zu vertreiben. Das heißt, es würde es dann nicht aus Europa nicht mehr geben.
Ich muss sagen, ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Felix hatte diesen Newsblock hier vorbereitet gehabt und als ich das gelesen hatte gestern, bin ich erst nochmal auf diese, also dachte ich wirklich, das sind Fake News, ne? Aber das ist eine verifizierte Quelle der Tagesschau, die das veröffentlicht hat und das fand ich schon ad absurdum wirklich, dass man das führende Medikament bei Diabetes mellitus Typ 2 so mit Füßen tritt. Also wie kommt man auf die Idee?
Ja, das hat damit
oder so ein
zu tun.
Risiko auch eingeht, muss man ganz ehrlich sagen.
Das sind Leute, die die sagen, die wollen was Gutes machen und diese Reinigungsstufe, die ja wahrscheinlich auch an vielen Stellen gut ist, aber die denken halt einfach nicht weit genug. Mhm. Die sagen dann halt, ja, wir wollen das machen, aber es soll halt billig sein und wir wälzen einfach die Kosten, weil es wird ja nicht so viel sein, so ungefähr, halt auf die Hersteller von den Medikamenten ab. Und das geht halt nicht, wenn man halt schon ein Medikament hat, was sehr günstig ist, beziehungsweise wo man halt nicht die Kosten dann wieder aufs Medikament aufschlagen darf. Wäre dann trotzdem auch schlecht, wenn einfach Metformin dann statt 20 Cent pro Tag 10 Euro pro Tag kosten würde, wäre genauso bescheuert. Aber
wahrscheinlich einfach auch eine doofe Idee, die jetzt viel Aufmerksamkeit bekommen wird und dann wird festgestellt,
wart mal ab.
Naja, wir warten es ab, wir werden euch alle auf dem Laufenden halten. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema. Das haben wir auch schon ein paar Mal angeschnitten gehabt in früheren Folgen, wie zum Beispiel Folge 51, dem Koalitionsvertrag oder Folge 44, wer hat den besten Plan für unser Gesundheitssystem? Und zwar geht es heute noch einmal um das Primärarztsystem, was jetzt seit dem Deutschen Ärztetag wieder in aller Munde ist. Auch unsere Bundesgesundheitsministerin Frau Wagen hat hierzu im ARD-Hauptstadtstudio schon mal ein kleines Kommentar abgegeben. Da hieß es, die kennen die Menschen ja sowieso immer am besten. Damit sind unsere Hausärztinnen und Hausärzte gemeint. Und denen soll eine viel größere Steuerungsfunktion von Patientinnen und Patienten zukommen im Hinblick auf fachärztliche Behandlung. Und Ziel dieser Reform soll es letztendlich sein, Behandlungen gezielter natürlich zu steuern, Wartezeiten zu verkürzen und auch die medizinische Versorgung insgesamt besser zu organisieren und zu verbessern und passgenauere Diagnosen dann für Patientinnen und Patienten für ihre Behandlungskonzepte zu erstellen. Ausgenommen hiervon sind einzelne Fachrichtungen, Augenheilkunde oder Gynäkologie zum Beispiel, aber ansonsten sollen eben dieses Primärsystem eingeführt werden. Die Idee von unserer Bundesgesundheitsministerin, diesen Plan jetzt umzusetzen, der fußt natürlich darauf, dass das System auf der einen Seite ineffizient und auf der anderen Seite überteuert sei. Patienten würden herumirren in unserem System mit ihren Beschwerden und ohne wirkliche Hilfe zu erhalten, nur von Arzt zu Arzt rennen. Und das kostet natürlich eine ganze Menge Asche. Vordergründig stehen natürlich auch mal Wartezeiten. Die wurden ja auch schon vor den Bundestagswahlen kommentiert mit dem Zwei-Klassen-System, dass Menschen viel zu lange auf Facharzttermine warten müssen. Und auch das soll eben durch dieses Primärarztsystem verbessert werden. Denn immer mehr Zeit für die Menschen soll es dadurch geben. Im Schnitt sind es ja nur 7 Minuten pro Arztbesuch. Aber eine ineffizientere Organisation unseres Gesundheitssystems solle dies ändern. Deswegen, Frau Wacken möchte das Ganze jetzt auf den Pfad bringen. Wie, das schauen wir uns heute nochmal ein bisschen genauer an.
Ja, es wird ja immer gern so getan, als wäre das alles so menschen- und patientenfreundlich. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt hier eine, sag ich mal, erstmal ein sehr plakatives Thema, was sie sich da rausgepickt hat als erstes großes To-Do für die neue Amtszeit. Und zwar primär soll es natürlich erstmal gar nicht um alle Patienten und Patienten in Deutschland gehen, sondern nur um die gesetzlich Versicherten. Ne? Das heißt, jeder, der privat versichert, ist sowieso schon mal raus und kann weiterhin den Arzt oder die Ärztin aufsuchen, wie es ihm oder ihr eben beliebt. Die sollen dann natürlich bei jedem medizinischen Problem, wenn es kein Notfall ist, natürlich erstmal zum Hausarzt gehen. Der kann dann im Optimalfall die Behandlung selber übernehmen und muss den Patienten gar nicht weiterschicken und kann ihn dann sozusagen direkt wieder mit der richtigen Behandlung aus dem System auschecken lassen. Das wäre ja dann wahrscheinlich auch erstmal das günstigste für das Gesundheitssystem. Wenn der Hausarzt oder die Hausärztin aber feststellt, dass ein Facharzttermin medizinisch notwendig ist, dann legt er für diesen Termin einen Zeitkorridor fest, beziehungsweise soll den Zeitkorridor festlegen. Und innerhalb von diesem Zeitkorridor soll der Patient oder die Patientin dann am Ende einen Termin beim Facharzt bekommen. Am besten Falle schon vom Hausarzt vermittelt. Im schlechtesten Falle muss er sich selber drum kümmern und bekommt halt eine Überweisung. Funktioniert das nicht, bekommt der Patient aber auch die Möglichkeit, einen Facharzt im Krankenhaus aufzusuchen. Das haben wir auch schon mal angesprochen und das wäre auch eine in dem Sinne Neuerung, weil das ist sozusagen bis jetzt nicht offen, dieses System. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ich mir so durchgelesen habe, dass es so OP-Vibes mit Dringlichkeitskategorien, die man auch aus jedem Krankenhaus kennt, beziehungsweise so wie so eine Triage. Der Hausarzt triagiert einfach den Patienten für das System und legt fest, wie dringlich muss der jetzt behandelt werden. Ja, ist, sage ich mal, ein netter Gedanke, aber ich glaube am Ende des Tages schwierig auch umzusetzen. Wie gesagt, Jürgen hat schon gesagt, Termine bei manchen Fachrichtungen sind ausgenommen, nämlich die Gynäkologen, Augen- und Zahnärzte. Wie sieht es denn mit chronisch Kranken aus? Da ist es so, das steht schon im Koalitionsvertrag, wir haben es bereits erwähnt, da sollen Patientinnen und Patienten eben noch, für die soll eben noch eine geeignete Lösung erarbeitet werden. Und es kann auch sein, dass sie sozusagen entweder einen Internisten als Hausfacharzt haben können oder eben so eine Art Dauerüberweisung bekommen vom Hausarzt zum Facharzt und dann quasi nur einmal im Jahr beim Hausarzt antanzen müssen mit der Jahresüberweisung, dann das ganze Jahr bei ihrer spezifischen Fachrichtung behandelt werden können. In diesen Einzelfällen kann es dann also dann auch dazu kommen, dass der Fachinternist sozusagen der steuernde Primärarzt wird.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll das Ganze umgesetzt werden und ist das Ganze überhaupt umsetzbar? Primär sind die Pläne hierfür noch offen. Es gibt aktuell noch keinen gültigen Gesetzesentwurf, aber einige Säulen sind schon bekannt und vorab schon klar. Und zwar soll es auf der einen Seite zu einer Stärkung der 116117 kommen. Das ist ja die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, über den ja zum Beispiel aktuell auch schon Termine gemacht werden können mit bestimmten Dringlichkeitscodes. Dann soll es eine Termingarantie beim Facharzt geben. Wie Felix schon gesagt hatte, nach Dringlichkeitskategorien eingestuft, gibt es dann Zeiträume, in denen Patientinnen und Patienten ihre Termine auf jeden Fall bei einem Facharzt für die entsprechende Disziplin erhalten sollen. Und auch Krankenhäuser müssen aushelfen. Auch da war die Idee gewesen, dass unter Umständen Fachärzte, die im Krankenhaus tätig sind, sich dann an der ambulanten Behandlung beteiligen müssen. Aber auf der anderen Seite, muss man ganz ehrlich sagen, stehen wir hier vor relevanten und altbekannten Problemen. Denn sind die Hausarztpraxen deutschlandweit hierfür auch wirklich ausgerichtet? Da müssen wir nochmal uns ein paar Zahlen angucken. Die Ärzte haben sich seit 1990, also in den letzten 35 Jahren, fast verdoppelt, von 238.000 auf 429.000. Das klingt jetzt eigentlich erstmal ganz gut. Aber man muss sagen, davon der Anteil der Hausärzte ist nicht relevant mitgestiegen. Dieser Anteil liegt aktuell kaum höher als vor 30 Jahren. Und die Aussichten, dass sich das nochmal ändert, ja, die sind nicht wirklich positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Zwar hatten wir immer durch die kassenärztlichen Vereinigungen die Ausbildung von weiteren Hausärzten gestärkt, aber die Frage, ob die dann auch wirklich in diesem Beruf bleiben und auch in Vollzeit arbeiten, das ist immer hier noch eine wichtige Frage, die sich stellt. Das Durchschnittsalter ist relativ hoch bei den niedergelassenen Hausärzten und liegt bei über 55 Jahren. Also auch da in den nächsten 10 Jahren natürlich wieder einige in Rente gehende Hausärzte zu erwarten. Und der Nachwuchs bleibt eben auf der Strecke, was zu einer potenziellen Überlastung und Verschlechterung auch der Versorgungsqualität führen kann. Vor allem natürlich auch hier wieder im Hinblick auf die ländlichen Regionen. Laut Ausführungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung führen Faktoren wie Bürokratie, veränderte Lebens- und Arbeitszeitmodelle und auch rückläufige Zahlen in den Niederlassungen dazu, dass trotz der gestiegenen Zahl an ärztlichen Köpfen natürlich trotzdem die Arztzeit weiter reduziert wird. Auch hier nochmal ein kleiner Hinblick vielleicht auf eine Folge von uns, 7 Minutes in Heaven. Da sind wir auf die verschiedenen Probleme im Hinblick auf den Arzt-Patienten-Kontakt eingegangen.
Ja, und selbst wenn, du hast ja gesagt, wenn das nicht mehr alle in Vollzeit arbeiten, aber selbst wenn sie in Vollzeit arbeiten würden, würden sie immer noch weniger arbeiten als die Hausärztinnen und Hausärzte, die jetzt in Rente gehen, weil es ja wirklich von 50, 60 Stunden Wochen kommende Menschen sind, sage ich mal, wie unser Vater, auch wenn er jetzt kein Hausarzt war, der ja auch immer mehr gearbeitet hat als, sage ich mal, die klassische 9-to-5 40-Stunden-Woche. Und das sind einfach Sachen, die werden nicht, oder das sind ja Sachen, die muss man Jahrzehnte voraus in Betracht ziehen, bevor man ein System umstellt. Mhm. Und ich meine, wir haben ja auch gesagt, vielleicht kommt jetzt irgendwie die doppelte Ausbildung pro Praxis, wo man 2 Ärztinnen oder Ärztinnen Weiterbildung haben darf pro Allgemeinmediziner. Aber das sind ja Sachen, die selbst wenn das jetzt änderst, hat das einen Effekt in 4, 5, 6 Jahren, wo dann mehr kommen. Und das wird ja in dieser Legislaturperiode, gehe ich mal von aus, sicher geändert werden, sonst würde das jetzt nicht so groß an den Pranger gestellt werden und weil es halt, glaube ich, auch einfach darum geht, Geld zu sparen. Mhm. Weiter problematisch ist natürlich, dass die Ärzte, wir haben jetzt eben schon unseren Vater angesprochen, der auch heute wieder Geburtstag hat und 66 wird, und die Zahl der 65-Jährigen und Älteren, die steigt nämlich. Ne? Das ist auch ein Problem, wie wir an unseren eigenen Eltern mittlerweile sehen, und ist seit 1991, seit meinem Geburtsjahr, von 12 auf 18 Millionen gestiegen. Das heißt, wir haben hier auch Leute, die einfach mehr, also erstens werden sie älter, zweitens haben sie mehr Krankheiten, mehr chronische Erkrankungen. Das heißt, hier ist einfach auch ein höherer Behandlungsbedarf auf der hausärztlichen Seite notwendig. Nicht jeder Patient braucht mehr vielleicht nur wegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit mal kurz ein Rezept und irgendwie eine AU, sondern braucht vielleicht ein bisschen ausgiebigere Diagnostik, und das dauert natürlich dann auch einfach länger. Das heißt, ich kann auch weniger Patientinnen und Patienten pro Tag oder pro Sprechstunde behandeln. Berücksichtigt man, dass die Hausärzte eigentlich verstärkt Koordinierungsfunktionen übernehmen sollten, nämlich diese sogenannte Gatekeeper-Funktion, wird der Mangel natürlich noch deutlicher. Die Konsequenzen der verminderten Arbeitszeit haben die Patienten zu tragen. 77% der Bevölkerung haben in den vergangenen Jahren persönlich oder bei einem Familienmitglied erlebt, dass lange Wartezeiten auf einen Arzttermin in Kauf genommen werden mussten. 43% haben erlebt, dass es schwieriger war, einen Arzt überhaupt zu finden, bei dem man überhaupt angenommen wird. Und davon sind ländliche und strukturschwache Regionen natürlich insbesondere betroffen. Und wie gesagt, das sind alles Entwicklungen, die kann man nicht mit so einem Gesetz, sage ich mal, zurückdrehen oder verbessern. Und wir haben hier natürlich auch eine ganz klare Gefahr, dass man auch den Hausarztberuf hier bis zum gewissen Punkt degradiert, weil man sagt, ja, der muss einfach nur noch die Jahresüberweisung für den Fachinternisten ausstellen, der muss noch einfach nur gucken, kann ich diesen Patienten irgendwie, muss ich den überhaupt ins System lassen oder nicht? Und ja, das ist, wie gesagt, einfach nur eine Triage fürs Gesundheitssystem in meinen Augen und einfach soll Kosten drücken. Vorbilder sind hier mit Sicherheit das HZV-Verfahren. Das haben wir auch schon mal in der Folge in der Hausarztpraxis, unsere Einjahresjubiläumsfolge, erzählt. Darum handelt es sich ja um die sogenannte hausarztzentrierte Versorgung. Das ist schon ein Konzept, was es schon länger gibt in Deutschland und was auch sozusagen Patientinnen und Patienten in gewissen Krankenkassen verpflichtet, immer zuerst zum Hausarzt zu gehen, bevor sie einen Facharzt oder eine Fachärztin aufsuchen. Basierend tut es alles auf einer Gesetzänderung aus dem Jahr 2009 schon und im Endeffekt verpflichten sich da die Patientinnen und Patienten gleichzeitig auch für mindestens ein Jahr die Krankenkasse nicht zu wechseln und medizinische Angelegenheiten halt primär beim Hausarzt zu erledigen. Was gibt es da für Vor- und Nachteile, Julia?
Mehrere auf ärztlicher und auch auf Patientenseite. Ärztlich muss man sagen, ist es natürlich von Vorteil, wenn ein Arzt in den Mittelpunkt der Versorgung rutscht. Und man muss sagen, auch gerade als Allgemeinmedizinerin oder Allgemeinmediziner hat man vielleicht doch eher den etwas unvorbelasteten Blick auf bestimmte Bedürfnisse und Diagnosenfindung. Für den Arzt ist es natürlich auch einfach ein Vorteil, durch diesen Vertrag eine bessere Vergütung zu erwirken für die Behandlung, die er erbringt. Es hat auch mit bestimmten Abrechnungsziffern zu tun, die man unter Umständen in reduziertem Maße dann nur noch zur Verfügung hat, was natürlich auch im Hinblick auf die Bürokratie wieder eine Erleichterung ist und natürlich auch eine Planungssicherheit, wenn man weiß, dass die Patienten sich auch langfristig erst einmal an eine Praxis binden. Auf der Patientenseite ist es auch von Vorteil, wenn man daran denkt, dass man einen zentralen Ansprechpartner hat, der einen durch diesen Dschungel von Fachärzten im Gesundheitssystem begleiten kann. Es verbessert tatsächlich nachweislich die Therapie und beugt der doppelten Behandlung zum Beispiel vor oder auch doppelten Diagnostik. Und man sichert sich auch einen wohnortnahen Hausarzt, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man zeigt, dass der Bedarf da ist und der einen Patientenstamm auch vorweisen kann, dann sollte das natürlich auch Planungssicherheit für den Arzt oder auch den Nachfolger dann bieten. Wissenschaftlich ist dieses Prinzip vom HZV auch belegt mit Daten, dass das von Vorteil ist. Im Ärzteblattartikel von 2018 hatte man schon festgestellt, dass zum Beispiel mehr Impfungen bei Patienten mit HZV, zum Beispiel für Influenza über 60 Jahren, durchgeführt worden sind. Man hat weniger Verordnungen von Medis aus der Priskusliste, das ist eine Liste für Medikamente bei Menschen ab 65 Jahren, die als potenziell inadäquat gelten. Also man hat einfach einen besseren Überblick über Dauermedikationen. Es gibt weniger Komplikationen bei chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes. Und insgesamt, wenn es dann doch mal ins Krankenhaus gehen sollte, jedoch kürzere Liegedauern. Und dass das zwar vielleicht teuer gewesen ist in der Etablierung dieser hausarztzentrierten Versorgung, steht auf der einen Seite, aber auf der Habenseite steht danach wirklich, dass es auch deutliche Einsparungen durch dieses Programm tatsächlich gab. Also da muss man sagen, das war eine absolute Win-Win-Situation. Und wenn sich das natürlich so umsetzen lassen würde für ein potenzielles Primärarztsystem, wäre das super toll.
Aber das ist natürlich auch was alles einzeln verhandelt wurde. Ne? Das darf man nicht vergessen. Da hat jede Praxis zusammen mit der Krankenkasse verhandelt, ob und wie man das macht.
Ja.
Das heißt, es ist natürlich nicht so, wenn du es jetzt all over Germany ausrollst, dass es direkt geklärt ist, sondern.
Ja, man muss sagen, das hat ja wahrscheinlich dann auch mal wieder eher die Patienten gelockt, die halt sowieso regelmäßig zum Arzt gegangen sind.
Ja, genau.
Sind, ne?
Natürlich. Du hast einen Bias allein schon drin, weil du sagst, ja, okay, das ist für mich ein Vorteil. Oder die Leute, die sich überhaupt damit auseinandergesetzt haben. Ne? Wer macht das schon erstmal?
Ja, ja, klar.
Also wir hätten uns wahrscheinlich damit auch nie auseinandergesetzt, wenn du keine Allgemeinmedizinerin wärst und wir nicht einen Podcast über Medizin machen.
Ja, und vor allem, das sind halt die Leute, die da hingehen, die halt sowieso von sich aus häufiger zum Arzt gehen und es dann vorgelegt bekommen. Ja. Ne?
Deswegen muss man das an der Stelle natürlich auch immer von der anderen Seite sehen. Welche andere Seite es noch gibt, sind natürlich die anderen europäischen Länder. Und da sehen wir, dass es eigentlich in fast jedem unserer Nachbarländer schon ein etabliertes Primärarztsystem gibt. Angefangen vom United Kingdom über den Teich, die ja gar nicht mehr in der EU sind. Die haben einen General Practitioner, den man zuerst konsultieren muss und dann ist eine Überweisung notwendig, um an den Facharzt weitergeleitet zu werden. Dann haben wir die Niederlande, die haben auch ein sehr starkes Primärarztsystem. Die haben aber auch natürlich noch ganz andere Gimmicks, die wir ja auch schon erwähnt hatten, zum Beispiel in unserer Physiotherapie-Folge, wo man auch einfach primär zum Physiotherapeuten gehen kann. Das ist auch was ich zum Beispiel vermisst habe. Da kommen wir aber auch später nochmal kurz zu bei diesem Anlauf jetzt für dieses Primärarztsystem in Deutschland. Dann haben wir auch das uns bekannte System in Dänemark. Hier ist auch der Hausarzt ein sehr starker Gatekeeper bei einem sehr zentral organisierten System, der die Patienten dann überweist und weiterschickt, wo die Patienten sonst eigentlich auch nicht ins System kommen, außer halt über Notfälle. Genauso sieht es eigentlich in den skandinavischen Ländern Norwegen, Schweden und Finnland aus. Und auch in Spanien wird das System eigentlich relativ stark über den Hausarzt koordiniert.
Im Hinblick darauf, dass wir Kosten sparen wollen, nochmal ein kleiner Blick darauf, wo wir uns aktuell mit unseren Gesundheitsausgaben befinden im internationalen Vergleich. Wir haben ja schon häufiger gesagt, das deutsche Gesundheitssystem ist eines der teuersten. wenn wir uns Zahlen von 2023 anschauen, sieht man, die USA ist weiterhin Spitzenreiter mit knapp 12.500 US-Dollar Ausgaben pro Kopf. Dann direkt gefolgt von der Schweiz, ne, das haben wir auch gesagt, das ist ja auch sehr teuer, aber vermeintlich etwas effizienter mit 8.049 US-Dollar. Und dann kommt auch schon Deutschland mit 8.011. Ne, also das ist schon echt immens, muss man sagen, dafür, dass man sich ja auch überlegt, dass unter Umständen viele Menschen ja gar keine Gesundheitsleistung wirklich in Anspruch nehmen, da sie ja Gott sei Dank gesund sind. Deswegen jetzt auch die Frage da an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, wollen wir dieses System überhaupt? Und da zeigt eine aktuelle Umfrage, naja, eher jein. Also man hat gefragt, wie stehen Sie dem deutschen Primärarztsystem oder der Etablierung eines deutschen Primärarztsystems gegenüber? Und mit sehr positiv bis eher positiv, ja, schaffen wir es gerade mal auf ungefähr 30%. Sehr negativ und oder eher negativ waren es dann auch 35%. Und die Tendenz der anderen 30% sagt, naja gut, eigentlich wollen wir es nicht so richtig, ne? Und das ist ja schon mal ein Statement, muss man sagen, wenn die breite Masse noch nicht mal so ein System wünscht.
Aber ich glaube, das ist einfach nur wieder mangelnde Aufklärung. Also du weißt doch, wie es selbst ist. Also keiner informiert sich darüber. Man ist immer erstmal gegen Veränderungen, die sagen, ja, die nehmen mir den Hausarzt weg oder sonst was oder ich kann nicht mehr zu meinem Orthopäden gehen. Sind wahrscheinlich die Hälfte der Befragten hier schon privatversichert gewesen und für die ändert sich gar nichts.
Mhm. Also, ja, aber ich glaube schon, weißt du, was das Problem einfach ja. ist? Die Leute wollen selbst entscheiden. Ne? Die fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt durch solche Dinge. Ich meine, ich kann das verstehen. Ich finde jetzt in so einer Stadt wie Frankfurt ist es nicht das Problem. Da hast du alles im Umkreis von einem Kilometer wahrscheinlich. Ja. Jede Fachdisziplin kannst du besuchen. Ne? Ich glaube, so weiter du rausgehst und wenn du auf dem Land halt wirklich bist und dein Orthopäde ist halt 30 Kilometer in die eine Richtung und dein Hausarzt 30 Kilometer in die andere Richtung und dir halt überlegst, okay, ich muss jedes Mal vorher erstmal irgendwie eine Strecke von 60 Kilometern überbrücken oder mehr, ist das schon ein Problem, ne? Und dann möchte ich mich halt nicht, also ist ja auch Zeit einfach eine Frage.
Klar, aber dann, wenn du sagst, also wenn wirklich, wenn wir müssen ja immer so tun, als wären die Politiker ehrlich. Wenn wir natürlich sagen, ja, ist es wirklich so, dass man dann schneller einen Termin bekommt, weil selbst wenn du die 30 Kilometer fährst, kriegst du ja trotzdem deswegen keinen Termin. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich habe wirklich ein Problem, mein Hausarzt sagt, es stimmt und ich habe dann 3 Wochen vielleicht gespart. Also sagen wir mal einen realistischen Zeitraum, vielleicht 1-2 Wochen. Ja, die Hälfte der Zeit. Anstatt 4 Wochen wartest du dann nur 2 Wochen auf den Termin. Dann hat es sich ja schon gelohnt.
Vielleicht bevor wir nochmal die Bilanz endgültig ziehen, gucken wir uns nochmal an, was die verschiedenen Interessengruppen noch zu diesem Thema sagen.
Ja, also Rückenwind oder beziehungsweise Co-Initiatoren von dieser Rede, die Frau Wagner ja auf dem Bundesärztetag gehalten hat, ist ja die Bundesärztekammer. Und da hat es natürlich auch Rückenwind gegeben vom Präsidenten Klaus Reinhardt. Das war ja klar, am Ende des Tages, der lobte das Modell, hat gesagt, viele Menschen würden sich heute an der falschen Stelle im System befinden, was Zeit und Ressourcen koste. Das Primärarztsystem kann oder könne unnötige Arztbesuche vermeiden und damit den Weg freimachen für jene, die wirklich Hilfe brauchen. Der Herr Reinhardt hat außerdem noch gesagt, dass es vielleicht besser ein gestuftes Versicherungssystem dann geben sollte, wie es auch in Dänemark ja existiert, wo man sich so Add-on-Versicherungen machen kann. Und wo man dann quasi einen Tarif vorschreiben könnte mit einer Hausarztbindung und einem anderen, teureren Tarif, wo man weiterhin eine freie Arztwahl hat. Ja, so hätten die Patienten zumindest, wenn sie das Geld halt haben, weiterhin Wahlfreiheit, müssen aber halt auch für mehr Flexibilität dementsprechend bezahlen. Ich sage dazu, ja gut, dann hast du halt noch eine dritte Versicherungsgruppe, dann hast du noch mehr Chaos, weil dann hast du die Privaten, dann hast du die Leute mit mehr Wahlfreiheit, die gesetzlich versichert sind und die normal gesetzlich Versicherten. Also bald blickt ja keiner mehr durch, wenn du da noch System mit Krankenhaus und sowas öffnest. Naja, skeptisch steht er gegenüber der Termingarantie beim Facharzt, wo man ja jetzt bisher nur mit dem Überweisungscode in Anführungszeichen eine Termingarantie hat, weil das immer natürlich ein schwieriges Thema sei mit den Garantien. Und ja, gut, also man will sich natürlich da nicht definitiv zu äußern, aber er möchte das, oder er sagt ja prinzipiell, dass er dafür ist.
Vertreter der Hausärztinnen und Hausärzteverbände haben sich auch geäußert gegenüber dem Primärarztsystem und sehen das eben auch als keine simple Überweisungsmaschine. Generell hier positives Feedback, da Erfahrungen aus der Praxis dann doch gezeigt hätten, dass es einen Entlastungseffekt im Gesundheitswesen geben könnte, wenn man eben zuerst einen Hausarzt oder Hausärztin kontaktiert und dann die entsprechende Überweisung ausstellt. Da muss ich auch mal sagen, eine Sache vielleicht mal als eigener Erfahrungsbericht auch an der Stelle. Ich habe das schon richtig oft nämlich jetzt mittlerweile mitbekommen, dass Menschen Also ich finde es ja immer gut, wenn man sich auch selbst Gedanken macht und auch selber eine Lösung sucht. Aber es kommen viele, gerade jüngere Patientinnen oder Patienten, und sagen, okay, zum Beispiel, ich habe das Problem Schwindel. Ich habe mir jetzt schon mal einen Termin gemacht beim HNO-Arzt, beim Orthopäden, beim Neurologen. Und man denkt sich so, why? Ne? Und das sind natürlich, glaube ich, echt Dinge, die man schon gut vorbeugen kann, wenn Leute halt nicht diese Möglichkeit haben, Termine einfach wild zu blocken, sondern halt wirklich nur mit einer entsprechenden Überweisung überhaupt machen zu können. Ne?
Aber das ändert sich nicht.
Vielleicht doch.
Nee, also in dem Beispiel, das du nennst, machen sich die Leute trotzdem einen Termin, gehen dann zum Hausarzt und sagen, ich brauche eine Überweisung. Das ist ja genau das gleiche wie jetzt.
Ja gut, aber vielleicht geht es ja dann nicht mehr, dass man halt im Vorhinein einfach, bevor man überhaupt die Überweisung bekommt, einen Termin machen kann.
Ja, dann musst du natürlich sagen, dass du irgendeinen Code angeben musst oder irgendwas. Wie den, keine Ahnung, wie bei McDonald's ein Code für die Toilette.
Sonst genau, oder du kommst bei Rewe nur noch raus mit deinem Kassenbon.
Ja, genau, wenn du beim Selbstcheckout bist. Nee, aber weil ich sag, also ich glaube, das ist alles ein bisschen zu kurz gedacht wieder, aber ja, es gibt ein Szenario, wo es toll funktioniert, bestimmt. Dann gibt es natürlich noch die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die sich dazu geäußert hat mit dem Vorsitzenden Eugen Brüsch. Laut der Deutschen Stiftung für Patientenschutz stoßen die Pläne schon jetzt auf Ablehnung in der Bevölkerung, oder würden die jetzt schon auf Ablehnung der Bevölkerung stoßen. Und da hatten wir auch schon gesagt, dass 2/3 der Deutschen nicht daran glaubt, dass die Versorgung sich dadurch verbessern wird, aber Kosten natürlich in Milliardenhöhe eingespart werden könnten. Zudem müsste jede Hausarztpraxis zusätzlich wahrscheinlich 2000 Patientinnen und Patienten aufnehmen, was natürlich den Rahmen einer jeden Praxis sprengen würde. Und dabei sind es natürlich jetzt schon Praxen, die jetzt nicht überhaupt noch Valenzen haben und jetzt schon keine Patienten mehr annehmen. Das heißt, die sind jetzt schon bis oben unter die Decke gefüllt. Und er sagt, dass im Mittelpunkt eine bessere Verteilung der Vertragsärzte stehen müsse und dass die vertraglich zugesicherten 25 Wochenstunden der Präsenzzeit, also für Sprechstunde, auch durchgesetzt werden müssten. Das heißt, dass man wirklich drauf guckt, dass auch 5 Tage die Woche 5 Stunden Sprechstunde ungefähr angeboten wird im Schnitt. 25 Stunden.
Ja. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass es weniger ist. Naja,
gar nicht. Nee, aber es gibt mit Sicherheit welche, die nur noch auf dem Kassensitz auf dem Land vielleicht noch 3 Tage die Woche machen und sowieso keinen Nachfolger finden und dann natürlich, bevor die Praxis zumacht, das ist immer noch besser als nichts.
Besser als nichts. So, wann wird das Primärarztsystem kommen? Das ist nicht abschließend geklärt. Wir haben ja eingangs schon gesagt, es gibt aktuell keinen gültigen Referenten oder auch Gesetzesentwurf sogar schon. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eher Jahre dauern, bis wir tatsächlich von einem konkreten Plan sprechen können. Was man nochmal dazu sagen kann, Thema Patientensteuerung oder effektive Behandlung, die man sich ja eben durch dieses System erhofft. Wir hatten ja schon mal vor einigen Jahren eine Praxisgebühr, die einen ähnlichen Effekt haben sollte. Ne? Mittlerweile auch schon wieder abgeschafft worden. Wer sich das Ganze nochmal in Erinnerung ruft, man musste 10 Euro zahlen, wenn man Kontakt hatte bei einem Facharzt und man keine Überweisung mitgebracht hatte. Ne? Und sonst wurde man überhaupt gar nicht erst behandelt oder hat keinen Termin bekommen. Und letztendlich hatte man feststellen können, dass das überhaupt gar keinen Effekt hatte letztendlich auf die Behandlung oder Effizienz in diesem Gesundheitssystem. Und deswegen hat es eigentlich eher Misstrauen in der Bevölkerung geschaffen, als dass es irgendwelche positiven Denkanstöße geliefert hat. Und wie wir es jetzt schon häufiger gesagt haben, generell deswegen vielleicht auch ein bisschen der Missmut im Hinblick auf diese Gesetzesreform von Patientinnen und Patienten oder eigentlich der Gesamtbevölkerung.
Das zielt ja wieder darauf ab, auf das, was du auch gesagt hast, dass man will einfach nicht bevormundet werden. Oder ich kann mich nur noch daran erinnern, als die Praxisgebühr gab, dass wir immer sehr viel Bargeld zu Hause hatten. Das ist das Einzige, weil unser Vater ist ja Facharzt gewesen, da kam natürlich wieder 10-Euro-Scheine nach Hause.
Ja, die Menschen waren bereit, das zu zahlen. Ne? Es war halt, man muss auch sagen, eine Option. Ne?
Klar.
Ne? Es gäbe ja gar keine Option in der Hinsicht jetzt, wenn man sich den Plan soweit bis jetzt betrachtet.
Für gesetzlich Versicherte.
Für Gesetz, genau, klar. Ja. Private dürfen ja sowieso machen, was sie wollen.
Ja, genau, und das ist ja allein schon das Problem, weil, also ich glaube, da gab es ja, habe ich letztens auch gesehen, auch wenn es jetzt ganz kurz nochmal off-topic ist, dass es ja da auch diskutiert wird, es anzupassen, wie wenn man aus der, da gibt es ja eine Beitragsbemessungsgrenze, auch für die Rentenversicherung, für die Krankenversicherung, das halt hochzustufen und dadurch halt auch zu erwirken, dass halt nicht mehr weniger so viele Leute in der privaten Krankenversicherung sind. Weil am Ende des Tages ist es wohl so, dass die Gehälter eigentlich schneller gestiegen sind als diese Beitragsbemessungsgrenze oder ne, diese Untergrenze für den, dass man die private Krankenversicherung kann. Mhm. Und dass man dadurch natürlich auch viele Leute aus der privaten in die gesetzliche kriegen könnte, um dadurch halt auch eine Angleichung zu haben, was natürlich die Leistung anbelangt.
So, wir ziehen einen Strich unter das heutige Thema.
Ja, auch wenn ihr ja schon merkt, dass wir heiß diskutiert haben, denke ich mal, dass wir, also auch im Hinblick auf die Nachbarländer und auf die, also wenn ich es jetzt auf nüchterner Ebene, sage ich mal, nicht emotionaler Ebene sagen muss, bin ich natürlich dafür, weil erstens gibt es genug europäische Länder, die gezeigt haben, dass es funktioniert und dass es besser ist und dass es billiger ist. Ich meine, die hat es vorhin gesagt, wir sind immer noch auf Platz 3 und alle anderen Länder darunter, Niederlande, Dänemark, die haben alle ein paar Tauis weniger im Jahr pro Person und haben ja auch kein schlechtes System, es ist halt ein anderes System. Und ja, ich glaube, das deutsche System ist halt in dem Sinne halt über Jahre so gewachsen und nicht drauf ausgelegt, oder die Leute wollen das halt auch nicht, wie die Julia gesagt hat, und das ist dann vielleicht einfach viel mehr Aufklärungsarbeit notwendig, die man jetzt halt machen muss, ne? Also wenn man jetzt sagt, es wird eh noch Jahre dauern, da muss man jetzt einfach schauen, dass man die Leute dafür erzieht und dann auch eine richtige Reform macht, weil ich erwarte, dass es einfach so ein verwaschenes Wirrwarr wird, wie mit dem, was der Reinhard dann noch gesagt hat von der Bundesärztekammer, wo man dann am Ende noch gestaffelt sagen kann, ob man doch frei entscheiden will, und dass es dann einfach nichts bringt. Es ist dann genauso effektiv wie die Praxisgebühr von 10 Euro, nur dass es halt riesen Chaos gibt und erstmal keiner mehr durchblickt. Und das heißt, wenn man reformieren will, dann auch richtig, und dann muss es halt auch einen harten Cut geben, dann ist es halt so und man kommt da nicht mehr rein und wird nicht mehr angenommen beim Facharzt, wie auch immer. Wie wir auch in der Überdiagnostik-Folge gesehen haben, ist es natürlich sinnvoll, das System vor unnötigen Terminen zu schützen, und ist auch einfach Quatsch, was an vielen Stellen gemacht wird. Und wird der Hausarzt zum Beispiel natürlich selten ein Röntgen oder ein MRT veranlassen bei Rückenschmerzen als der Orthopäde, wenn er den nicht weiterschickt, den Patienten, who knows. Da muss man halt auch wieder auf der Ebene die Ausbildung verbessern. Das heißt, da muss man halt schauen, auch wie in Dänemark, dass man eine festgelegte Rotation hat in seiner Facharztausbildung, wo man halt dann an den entsprechenden Stellen auch ausgebildet wird. Weil wir können es ja, wie gesagt, bis jetzt noch hier relativ Freestyle machen. Die Julia hat es ja bis jetzt in Anführungszeichen schon gezeigt, wie man am Ende dann in der Hausarztpraxis landen kann und was man vorher alles gemacht haben kann, aber nicht machen musste sozusagen. Ich meine, Julia ist ja sehr gut ausgebildet, muss man ja auch nochmal an der Stelle sagen. Ist ja die perfekte Allgemeinmedizinerin eigentlich. Die schüttelt mit dem Kopf. Naja, wir wollen Geld sparen und die Steuerungsfunktion der Hausärzte erhöhen. Wieso öffnen wir dann nicht das auch zum Beispiel das System für die physiotherapeutische Versorgung und ermöglichen da den Erstkontakt? Weil auch das würde das System entlasten, würde Geld sparen. Und am Ende würden sich wahrscheinlich die Physiotherapeuten freuen, mutmaßlich jetzt einfach mal gerne in unsere DMs sliden. Und was ist eigentlich mit den Privatversicherten? Ne? Ich denke nicht, dass die Cash-Cows mit betroffen sein werden in irgendeiner Form und so weiterhin dadurch das System auch weiterführen werden, wie es bis jetzt ist. Und an der Terminlänge wird sich auch nichts ändern. Das fand ich wirklich die bescheuertste Äußerung, die du ja direkt am Eingang gesagt hat mit der Gesundheitsministerin, die gesagt hat, dass wieder mehr Zeit für die Leute da ist. Bei den Fachärzten, das ist kompletter Bullshit.
Aber, also ich muss sagen, dann eher noch bei den Fachärzten und Fachärzten, aber nicht bei den Hausärzten.
Aber das ist doch egal, das ist doch genau das Gleiche. Die verdienen doch auch nicht mehr Geld, wenn einfach nur ein...
Nee, nicht mehr Geld verdienen, aber ich sag mal, die können sich, glaube ich, vielleicht unterm Strich, wenn weniger Patientenaufkommen ist, vielleicht doch etwas mehr Zeit einfach nehmen für den einzelnen Patienten.
Ja, ne? Ja, aber dann eher in einem System, wo sie halt angestellt sind oder so. Weil nicht in einem System, ja, wenn du selbstständig bist.
Unser System aktuell läuft, wird sowieso nicht funktionieren. Ja. Ne? Weil das muss man einfach auch sagen, wir haben es ja am Anfang angesprochen, wie es in der Schweiz ist und dass da Gebührenordnungen seit 2016 irgendwie für Physiotherapeuten nicht geändert wurden. In Deutschland wurden einfach für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten Gebührenordnungen seit 30 Jahren nicht geändert. Ja, genau. Ne? Also hier ist nichts mit der Inflation gestiegen und gar nichts.
Deswegen immer das Pulsoximeter dran machen.
Ja, genau. Ja,
ist ja so.
Ich weiß, ne? Ist komplett absurd, aber auch nur bei den privaten Patienten, muss man sagen, ist ja auch egal. Aber solange wird kein Arzt mehr gutes Geld verdienen. Also, okay, das ist jetzt so hochgegriffen, wir verdienen alle gutes Geld, ne? Aber ich sage, in unserem Rahmen kann man dahingehend nichts machen, ne, an der Vergütung, sondern das Einzige, es geht nicht über die Qualität, sondern es geht halt über die Quantität, das ist klar. Ne? Aber ich sag mal, für Hausärztinnen und Hausärzte wird dieses System einen absoluten Crash bringen, weil, wie du ja schon meintest, man muss irgendwie 2000 Patienten mehr annehmen als aktuell. Ne? Es wird nicht mehr Ärzte geben und es gibt ja super viele junge Leute gerade, die gar keinen Hausarzt haben. Ne?
Ja.
Also das muss man einfach definitiv sagen. Leute, sucht euch einen Hausarzt jetzt, run, wirklich. Also wir haben das nicht wie in Spanien, wo man halt weiß, okay, wenn ich in dem Viertel lebe, gibt es hier drei Ärzte und einer davon muss mich nehmen, sondern
da.
Keine Ahnung. Ne? Die Leute fahren sonst wohin teilweise, um einen Hausarzt zu haben, ja. Und deswegen, also du wirst, also als Allgemeinmediziner, und das war auch schon die Diktion teilweise gewesen, da wird nur noch das absolut Nötigste gemacht, ne? Weil das Geld generierst du nur über die Masse. Ne?
Ja,
ja. Und da wird dann beim Hausarzt kein Sono mehr gemacht, mal niederschwellig, weil jemand Bauchschmerzen hat oder man kann ja mal irgendwas kontrollieren, sondern das wird nur darüber laufen, weil du dann alle wieder weiterschickst, ne?
Ja. Und das dann in 5 Minuten entscheiden musst.
Und auch, du kennst deinen Patienten so gut, wie es ja die Frau Waken eingangs gesagt hatte. Ja, Alter, wie willst du deine Patienten kennenlernen in 5 Minuten?
Ja.
Ne? Also.
Klar. Ja, auf deine handgeschriebenen Akte.
Ja, also prinzipiell, wie gesagt, prinzipiell System, im System gedacht, gute Idee. Aber dieses Primärsystem unter den Bedingungen, wie sie jetzt herrschen, einzuführen, I don't know how, wirklich.
Ja.
Also.
Ja. Muss mir jetzt ja auch erstmal wieder einen neuen Hausarzt suchen. Beziehungsweise, ich habe ja schon meine Karte gegeben. Also meine Schwester ist jetzt mein Hausarzt. Falls ihr euch fragt, wer ist denn dein Hausarzt?
Aber keine Angehörige.
Wer ist dein Hausarzt, Julia?
Ich selber.
Ja, unsere Eltern fahren ja auch sehr weit zum Hausarzt. Immer ein schönes Ahrtal.
Das stimmt, ja. Ja, ist doch schön, deswegen. Ja, also, wie gesagt.
Also kann ja jeder die Hausarztsuche als Hausaufgabe sich heute nehmen.
Ja, so nämlich.
Also ihr könnt dann alle mal reinposten bei Instagram, welcher Hausarzt noch Patienten aufnimmt.
Ja, das wäre toll.
Und wir warnen euch jetzt wirklich ja frühzeitig. Ne? Ihr habt jetzt noch wahrscheinlich so 2 Jahre Zeit oder so. Mhm. Also ich denke nicht, dass es nächstes Jahr kommen wird.
Wir wollen nichts hören. Ne?
Ja, genau. Nicht, dass sich dann wieder jemand beschwert. Keine E-Mails über, dass die Leute keinen Hausarzt finden.
Ja.
Wenn das gekommen ist. Wenn ihr jetzt keinen findet, dann ist okay. Dann haben wir Mitleid mit euch. Naja, gut. Möchtest du der ganzen Sache noch was hinzufügen? Wurde ja doch emotionaler, als ich es gedacht hätte, muss ich sagen, die Folge.
Ja. Nee, ich glaube, das reicht. Wir müssen uns jetzt nochmal was Positives in Erinnerung rufen. Und zwar kommen wir jetzt zu.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Wie es vielleicht der ein oder andere von euch auch schon bei Instagram gesehen hatte, waren Felix und ich vor ziemlich genau einer Woche in Paris und haben nicht nur unserer Mutter, sondern auch uns selbst natürlich in gewisser Weise einen großen Wunsch erfüllt. Und zwar waren wir auf den French Open.
Ja, das war ein tolles Event, was wir unserer Mutter, die ja auch ein großer Tennisfan ist, so Weihnachten geschenkt hatten. Und war auch gar nicht so einfach, da am Ende des Tages dann Karten zu bekommen, das ist ein anderes Thema. Und wir wollen euch an einer lustigen Anekdote, oder ich fand sie zumindest lustig, teilhaben lassen. Und zwar hatten wir auch Karten für den Center Court, den Kurt-Philippe Chatrier, wir nehmen heute an einem Pfingstmontag auf, wo gestern Alcaraz gegen Sinner in einem epischen 5-Stunden-Match die French Open auch gewonnen hat. Und am
Tag vorher
Coco Gauff, die US-Amerikanerin, ihren 2. Grand Slam geholt hat. Anyways, wir saßen auf jeden Fall bei einem Drittrunden-Match vom Dänen Holger Rune gegen Quentin Halys, der Franzose war. War ein sehr unterhaltsames Spiel, muss man sagen. Und man nimmt ja dann, also was man ja häufig hört, zum Beispiel auch wenn man Tennis schon mal geguckt hat, ist ja immer dieser komische Schlachtruf, der so im Hintergrund gerufen wird.
Ba, 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 ba.
Genau, das ist einmal das, was immer so alle reinrufen, dann so hey, alle so hey rufen. Das ist schon häufig, das kommt schon häufig vor, aber dann haben wir ja auch gedacht, ja die Franzosen, sie sagen ja die ganze Zeit noch was anderes. Die Julia hat es wie verstanden?
Helikopter.
Die Julia hat die ganze Zeit gesagt, ja, die seien die ganze Zeit Helikopter. Es klang auch wirklich so im ersten Moment. Aber dann habe ich mein Gehirn eingeschaltet und überlegt, ja, was könnten die denn rufen? Ne? Nicht Helikopter, sondern Allez Quentin. Weil der, wie gesagt, der Gegner, der Franzose war, hieß Quentin Halys. Und da wurde natürlich nicht Helikopter gerufen nach dem Beiweg, sondern Allez Quentin. Aber dann hatten wir so ein bisschen als Running Gag den ganzen Tag, hat die Julia dann, oder ich auch, einen Helikopter die ganze Zeit nicht gerufen, aber so reingesagt. Und wir waren dann auch beim deutschen Drittrunden-Match, das war auch ganz gut.
Da hat dann seltsamerweise keiner mehr Helikopter gerufen.
Genau, da haben wir dann spätestens gecheckt, dass es wirklich nicht darum ging, sondern dass es um den Herr Quentin Halys ging, der am Ende dann dem ohne unterlag in 4 Sätzen, glaube ich.
Mhm.
Na, wann gehen wir nochmal hin, Julia?
Ja.
Ja, es war schon cool, muss ich sagen. Kann man auch nur empfehlen. Auch mal was anderes, muss man sagen, als so ein Mega-Event wie irgendwie Fußball-EM im Vergleich zu letztem Jahr.
Ja, wie meinst du?
Ja, einfach ich fand es von der Stimmung und
halt nicht,
von der Atmosphäre ist eigentlich
nicht so
entspannter.
Asozial, muss man sagen. Ne? Also ja, ich finde Fußball immer so ein bisschen assi.
Ja.
Was habe ich letztens geguckt? Irgendwie so ein Champions League-Finale oder sowas, wo dann wieder Leute mit ihrer Pyrotechnik da alles niedergebrannt haben und sowas. Oder was da auch für ein Müll ja immer beim Fußball auf dem Platz liegt, ne? Also was die Menschen da ihren Schrott einfach auf dieses Feld schmeißen. Und da geht's dann bei Tennis doch immer ein bisschen Gitter dazu. Ja. Naja.
Gibt auch viele Turniere in Deutschland. Zum Beispiel, wer nächste Woche frei hat, kann man nach Stuttgart fahren. Ich weiß nicht, ob der Zverev seinen Antritt zurückgezogen hat oder nicht. Der wäre ja sonst da theoretisch auch am Start. Wir waren ja auch schon mal in Bad Homburg, hier in der Nähe
von Nördlich von
Frankfurt.
Das
Damen-Tennis kann man sich auch angucken. Sehr heiß, ist nicht überdacht, da muss man sich gut einschmieren mit Sonnencreme. Und wo wir auch schon mal waren, in Halle, Westfalen, bei den Gary Weber Open. Ich glaube, die heißt nicht mehr so, aber das ist, glaube ich, auch ein 500er Turnier, also sogar eine mittlere Kategorie. Da kommen bestimmt auch einige im Vorfeld der jetzt anstehenden nächsten Grand Slams, nämlich dem Wimbledon, also dem Turnier in London, Wimbledon, auch zur Vorbereitung. Also da gibt es bestimmt noch Karten, Leute. Also wer da mal Bock drauf hat, kann da mal hinfahren mit seinen Friends und vielleicht einen schönen Aperol in der Sonne trinken oder auch ein kleines Wasser oder ein alkoholfreies Bier. Das war Auf Messerschneide. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns noch bei Instagram ams-podcast oder schreibt uns mal eine E-Mail auf aufmesserschneidepodcast@gmail.com. sind wir hier für euch erreichbar. Ansonsten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis bald. Bussi, Baba.